Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg an der Elbe. Mein Name ist Dennis Jakobs, ich bin Osteopath. Mir zugeschaltet der wunderschöne Klaas Stechmann aus dem Städtchen Stade in Niedersachsen. Ich sitze hier um 8:30 morgens mit einer heißen Tasse Kaffee. Freue mich auf ein langes Wochenende, weil wir am Montag den Reformationstag vor uns haben. Klaas, wie sieht das bei euch aus in Niedersachsen? Ist das auch ein Feiertag oder seid ihr Allerheiligen und katholisch unterwegs? Glaube eher nicht.
Du verwechselst Niedersachsen mit irgendwelchen rückschrittigen Regionen aus West- und Süddeutschland, glaube ich.
Meine Heimat, Vorsicht, Junge.
Ja. Nein, tatsächlich auch. Ich muss sagen, ich bin auch ziemlich froh darüber, dass das so gemacht wird. Am Anfang habe ich so gedacht, boah, Reformationstag, was wollen die jetzt damit? Schon wieder so ein kirchlicher Feiertag. Aber es ist ja auch so ein bisschen so diese alte Geschichte, so Wintersonnenwende oder irgendwas, Halloween, Samhain ist ja auch an dem Tag. Und das finde ich irgendwie ganz cool. Das ist für mich so ein zusätzlicher Feiertag, irgendwie so eine schöne Jahreszeit, den Herbst zu genießen. Und ich habe schon ein bisschen Eierlikör angerührt und auch ein bisschen Fliegenpilz-Wodka. Das wird erstmal hier verkostet.
Ich habe in einem anderen Podcast jetzt eine Story gehört, die ist wahrscheinlich schon viral durchgegangen. Ich weiß nicht, ob du Pilzesammler bist. Ich würde dich so einschätzen, als ob du dich mit Pilzen ein bisschen auskennst. Und du hast vielleicht Story gehört, dass ein Biologieprofessor seine ganze Verwandtschaft in die Notaufnahme gebracht hat, weil er einen Knollenblätterpilz unter das Essen gemischt hat. Und ich habe mich mit einem Pilzexperten unterhalten und er sagte, der Typ muss völlig Banane gewesen sein, weil den Pilz von anderen nicht unterscheiden zu können, ist quasi unmöglich. Ich weiß nicht. Hast du daran schon mal rumgelutscht?
Nee, habe ich lieber sein gelassen am Knollenblätterpilz. Aber es ist eine schwierige Geschichte. Also ich bin seit mehreren Jahren da dran, Pilze zu sammeln, die zu identifizieren. Und es ist auch echt schwierig. Also vergiss alle Apps. Bücher kannst du beinahe auch vergessen. Du musst dir mit ein paar Leute holen, die echte Experten sind, mit denen in den Wald gehen. Und dann findest du auch was und dann kannst du es auch ein bisschen identifizieren, was da die richtigen Sachen sind. Ja.
Ja, das wäre auf jeden Fall mal irgendwas, was ich gerne mal starten würde. Ich glaube,
richtig coole Geschichte.
Für unsere nächste Insta-Foto-Session gehen wir mal schön mit einem Bastkörbchen und einem roten Käppchen Pilze
zu machen. Ja, genau. Sonst habe ich noch den Vorschlag bekommen, ob wir nicht mal einen Podcast aus der Sauna aufnehmen wollen.
Okay. Ja. Von einem Saunabetreiber?
Ja, von wegen die ganzen positiven Effekte, die die Sauna auf die Gesundheit hat. Das könnte man dann mal so mit reinnehmen in die Aufnahme und könnte interessant werden.
Das stimmt, da habe ich auch leider ein Negativbeispiel, aber das kommt da bei Zeiten, können wir das mal starten. Ich sitze hier zwischen Perlon-Girlanden hinter mir. Ich habe das letzte Wochenende in meiner Praxis Galerieleisten aufgehängt und will jetzt mit Kunst starten. Da bin ich schon ganz agitiert und habe schon richtig Bock und habe auch schon jemanden am Start, den ich damit reinholen will. Und es ist mal ein bisschen grüner geworden in meiner Praxis. Ich habe zwar einen sehr schönen alten Holzboden, der sehr warm und herzlich sozusagen herkommt, aber ich wollte noch immer was Lebendiges in der Praxis haben und habe jetzt ein paar Pflanzen mir gezogen, und zwar Pflanzen, die normalerweise im Dschungel stehen und von daher nicht so viel Licht brauchen. Und da ich jetzt nicht taghell beleuchtet bin, hoffe ich mal, dass es denen bei mir gut gehen wird. Ich muss mich da so ein bisschen reingrooven. Ich hoffe, dass ich noch einen grüneren Daumen entwickle, als ich es bis jetzt gehabt habe, weil einige Pflanzen in meiner Vergangenheit hatten es schon schwer mit mir. Wie ist es bei dir in der Praxis? Hast du begrünt? Bist du eher so der Kaktus-Typ, der einmal im Jahr gießt? Oder zutzelst du da regelmäßig an den alten Blättern und an umtopfenden Wurzeln und dergleichen rum?
Ja, ist ein bisschen schwieriges Thema. Vor allem muss ich auch nochmal wieder hier betonen, dass du wirklich einiges nachahmst, was ich immer zuerst mache. Erstens habe ich auch schon mehrere Künstler, die bei mir ausstellen. Aber eine ziemlich coole Idee, aber du scheinst es etwas professioneller aufzuziehen mit den Galerieleisten. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe halt immer Nägel in die Wand gedonnert. Und das nach der dritten neuen Künstlerin ist es dann so ein bisschen schwierig, dann den Nagel wieder rauszuziehen und dann nicht alles verschandelt zu haben.
Die Idee hatte ich nämlich genauso, ja.
Ja, genau. Okay, also das werde ich vielleicht auch nochmal ein bisschen ernster nehmen.
Deswegen bin ich das Brain auch in unserem Podcast und du bist eher so der Nageltyp.
Ja, genau. Genau das Feedback kriege ich andauernd von den Zuhörern und Zuhörern. Finde ich aber gut. Nee, Pflanzen auch sehr ähnlich. Ich bin auf der Suche gewesen nach diversen Pflanzen, die halt eben auch nur indirektes Licht vertragen können, ne? Also die nur auf der Seite stehen, wo niemals richtiges Licht reinscheint. Und da war es ein bisschen Trial and Error bisher. Und so eine Bananenpalme, die hat es sich ganz gemütlich gemacht bei mir auf der einen Seite. Die läuft gut, ja. Und diese
Monster.
Ja. Ja. Ja, genau. Nee. Ja, finde ich sehr wichtig mit den Pflanzen. Und ich habe so ein paar, die wirklich schon von Praxis zu Praxis mitgezogen sind mit meinen ganzen Umzügen und sich prächtig entwickeln. Und auch einige, die es nicht so lange schaffen.
Interessant, interessant. Okay. Was hat die Woche für dich gebracht beruflich, mein Lieber?
Die Woche, ganz interessant war, dass ich einen Kursus gegeben habe in Neubrandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Ich war da 2 Tage unterwegs und war immer mal wieder erstaunt, wie schön es doch in einigen kleineren Städten Deutschlands sein kann. Also gerade so da die Ecke, wenn man da mal war, weiß man ja, okay, die haben einen krassen Wiederaufbau gemacht manchmal, dann sind das halt so super pompöse Städte wie Schwerin oder Potsdam. Dann gibt es ja auch die etwas verratteteren Ecken und so, wo so wenig investiert wurde. Und aber auch noch echt, manchmal krasse alte Architektur, so auf jeden Fall. So mit Stadtmauern, Stadttoren und so weiter. Interessant ist auch, wie günstig die Ecke dort unten auch immer so mal wieder ist. Obwohl es nur so 3-4 Stunden östlich von Hamburg ist. Ich bin da durch Zufall in so eine Whisky-Messe reingeraten. Die war nämlich, nachdem ich 2 Tage Fortbildung da absolviert hatte, zufälligerweise am Güterbahnhof.
Und da hast du keinen Bock drauf gehabt, ne? Da hast du musstest du lange mit dir kämpfen, um da reinzugehen, ja.
Ja, ich wollte eigentlich nur mal kurz so reinluschern, aber dann habe ich gesehen, 10 Euro Eintritt.
Cut. Nächstes Glas oben ohne, schwingt das Handtuch auf dem Tresen und sagt, eine Runde für alle.
Ja, die Sache war, bei 10 Euro Eintritt war schon alles inklusive. Du durftest überall probieren, wenn du möchtest. Und man konnte sich da wirklich auf gehobenem Niveau unterhalten über die Zubereitungs- und Reifungsgeschichten. Und für sowas hättest du in Hamburg locker 20 Euro Eintritt bezahlt, plus jeden Schluck nochmal extra 3,50 Euro oder so. Das ist schon ganz interessant. Mhm. Also vielleicht, Dennis, machen wir da mal eine Zweigstelle auf irgendwo.
Okay. Ja, alles klar. Und der Kurs war inhaltlich FDM oder was war das?
Das war einmal, muss ich zugeben, Taping. So eine Sache, mit der ich mich auch mal nochmal wieder beschäftige.
Warum musst du das zugeben?
Ich weiß nicht, ob ich mich nicht...
Weil du es nicht so fancy findest oder was?
Doch schon, weil ich glaube, also wir haben das hier im Rahmen der Placebo-Geschichte des Öfteren erwähnt und ich halte auch nicht so ganz zurück, dass es diverse Studien gibt, die halt zeigen, ein Tape funktioniert, so ist ein cooles Tool, aber nicht unbedingt besser als ein Placebo-Tape. Mhm. Da kann man dann drüber, sage ich mal, philosophieren, wie man möchte, ob es halt sich immer nur im Rahmen einer Placebo-Wirkung aufhält oder ob es eine Wirkung hat, aber es egal ist, wie du das Tape klebst. Naja, auf jeden Fall war das Inhalt des Kurses. Der zweite Tag ging über Faszienbehandlung, nicht nur reines FDM, sondern so eine breite Mischung aus verschiedenen Manövern. Ja, kam sehr gut an, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich komme gerne wieder in die Region.
Okay, und hast du das entwickelt selber? Also es klingt so, wenn es so aus verschiedenen Sachen zusammengeklaut worden ist, dass du dir das überlegt hast.
Ja, es ist natürlich eine völlig eigene Kreation, Eigenintervention, also meine eigene Methode, mehr oder weniger. Ich scheue mich nur davor, diese Sache die Stechmann-Methode zu nennen. Habe ich ja schon mal gesagt, ich bin gerne so der Tiefstapler und möchte mich nicht in die ganzen liebschauenbrachte Jungs und Mädels einreihen, die irgendwie irgendwas machen und dann ihren eigenen Namen draufklatschen.
Stechmann und Jakobs, wir werden eine ganze Produktlinie irgendwann mal auf den Markt bringen, Junge.
Genau, ein paar geile Tools.
Und sag mal, beim Tapen dann auch wahrscheinlich mit Kontext auf Fasziengewebe, sprich elastisches Tapen oder auch so ein fixierendes Tapen mit Leukoplast oder wie die ganzen Firmen alle heißen, also so stabilisierend für Sprunggelenke zum Sport oder sowas zum Beispiel.
Ja, rein elastisches Taping.
Ja, okay.
Fokus auf Faszien, Fokus auf Drainage auch tatsächlich. Bisschen viszeral auch dabei. Ja.
Und Klaas, was ist deine Lieblingsfarbe und die Lieblingswirkung von der Farbe des Tapes?
Auch da gehe ich explizit drauf ein, welche Wirkung die Farben haben und ob das Sinn macht oder ob es nicht Sinn macht. Und es ist relativ egal, sage ich. Ja. Ich entscheide das so, dass der oder diejenige, die getaped wird, selber entscheiden darf, welche Farbe verwendet wird. Weil das, da gehe ich schon drauf aus, ne? Wenn man sagt, boah, nee, so ein schwarzes Ding da am Nacken kleben, da kann ich nicht mit rausgehen, dann nehme ich halt eben das Pinke.
Ja, ich weiß nicht, ob es, glaube ich, in irgendeinem Kontext habe ich es, glaube ich, schon mal erzählt, aber im Sportbereich bist du verpflichtet, das Tape einigermaßen der Trikotfarbe anzupassen, wenn du Mannschaftssport gegeneinander hast, weil ein Tape quasi den Gegner irritieren kann und ich bin selber irritiert, weil ich durchaus zum Beispiel beim Profifußball immer wieder andere Farben sehe und es steht meiner Meinung nach in den Regelstatuten, dass ein Schiedsrichter bei, wenn er Bock darauf hat, sagen kann, das Tape muss runter, weil das gehört nicht zu den, zum Farbcode sozusagen. Ja, das, also demnach habe ich meine Tapes für meine Mannschaften auch immer nach diesen Farben gewählt. Ja, ja, das ist das. Ich hatte jetzt gar nicht so sehr hands-on osteopathisch, aber eine ganz interessante Story, die ich nochmal teilen wollte. Und zwar habe ich eine junge Sportlerin da gehabt, die jahrelang mit einem diagnostizierten Asthma-Bronchiale und einem Belastungsasthma durch die Gegend geflitzt ist und dann nochmal bei irgendeinem Internisten war, der ihr gesagt hat oder sie gefragt hat, ob sie irgendwelche Spangen oder Metall im Kiefer trägt und die hatte nochmal unter der oder hinter der unteren vorderen Zahnreihe, Brackets heißen die Dinger, also so ein Draht liegen, der die untere Beißleiste so ein bisschen führen und organisieren soll. Und er hatte gesagt, das Material ist häufig nicht so gut, beziehungsweise sie sollte mal bei ihrem Zahnarzt nachfragen, was der da für Material verwendet hat. Das hat sie dann getan. Der Arzt wusste das nicht mehr. Ja. Dann haben sie es rausgenommen und jetzt hat sie kein Asthma mehr. Also nicht von heute auf morgen, aber dieser Impact scheint wohl durch dieses Metall im Mund ausgelöst worden zu sein. Was ich ganz interessant fand.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, du hast du nicht auch noch irgendwas drin? Also frontal ist raus, aber hinten hast du noch irgendwas, oder?
Ja, ich habe zwei von diesen Retainern, so nennt man die, glaube ich. Das sind dann noch auf den Schneidezähnen. Oben und unten hast du es normalerweise auf, früher war es bis zu den Eckzähnen verteilt. Mittlerweile macht man das hauptsächlich nur noch auf den vorderen und seitlichen Schneidezähnen. Genau, da hast du dann so kleine Klebedinger und ein kleiner Draht, der soll die besser im Zaum halten, die Zähnchen, dass sie sich nicht wieder verschieben, so wie früher das Muster mal war.
Okay.
Ja, genau. Ja, lebt man so mit, also je nachdem, wie sensibel man ist, merkt man das nicht. Alle paar Jahre gehen die auch mal wieder ab und haben auch nicht so wenig Leute. Also es gibt ja dann einige, die es in der Kindheit, Jugend eine Spangenversorgung hatten und das wird wohl so gemacht. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da jede Menge Zeug gibt, was da irgendwie komisch verbaut wurde. Und das ist auch nach ein paar Jahren oder selbst nach wenigen Jahren, wird da irgendwie die Doku verschludert, obwohl es wahrscheinlich auch bei Zahnärzten und bei Kieferorthopäden die Pflicht gibt, sehr gut zu dokumentieren und die Doku eigentlich für ein Jahrzehnt oder so aufzubewahren. Aber irgendwie läuft sowas nicht, habe ich auf den Eindruck. Und deswegen müssen wir zusehen, dass wir unsere Doku immer schön parat haben.
Oh Gott, ja, ist richtig. Korrekt. Ja. Hast du noch was erlebt irgendwie diese Woche oder wie sieht's aus?
Ja, interessanterweise auch passend zu deinem Beispiel, weil es auch um Belastung mit diversen giftigen Substanzen geht. Ich hatte einen Patienten, der vor einigen Jahren auf diesem Böhringer Areal im Hamburger Osten gearbeitet hat. Das ist seit Jahrzehnten gab es da immer mal wieder Skandale in dem Bereich. Das ist so Moorfleet, Billwerder. Wer Hamburg so ein bisschen kennt, weiß, dass es so eine Industrieregion da ist. Die haben Chemikalien hergestellt, alles Mögliche. Die haben sogar Agent Orange hergestellt. Als der Patient mir das erzählt hatte, dann fühle ich mich in meine Jugend zurückversetzt, wo ich andauernd Vietnamkriegsfilme, Antikriegsfilme gesehen habe. Mhm. Das war da so das Entlaubungsmittel, was benutzt wurde, damit damit man da die Amerikaner dort durchgucken konnten in den Dschungel. Und vor allen Dingen Dioxin ist da auch hergestellt worden, und es gab in den 80ern einen Skandal, weil die irgendwie eine Zwischenstufe oder eine Abwandlung von diesen Dioxin in Shampoos reingebracht hatten. Dann sind Arbeiter da völlig vergiftet worden, und als das jetzt vor kürzerem, also vor einigen Jahren, das Gelände nochmal bearbeitet wurde, sind halt auch wieder Giftstoffe ausgetreten, und mein Patient ist einer von denen gewesen, der da halt irgendwie irgendwas abbekommen hat, als sie da Erdarbeiten gemacht haben. Und zeigt halt, dass dort nicht vernünftig bereinigt wurde, die ganzen Giftstoffe. Und eines der Probleme ist, dass sich auch niemand irgendwie damit auskannte. Was macht man mit so jemandem, der da jetzt irgendwie auf einer Baustelle irgendwie eine Dröhnung Gas abbekommen hat? Halt auch viel zu spät dann halt in irgendeinem richtigen Zentrum gewesen und so. Und sein Hauptsymptom sind Kopfschmerzen, frontaler Kopfschmerz. Und hat halt natürlich diverses ausprobiert, wurde jahrelang auch von der BG, von den Berufsgenossenschaften, weil es ein Arbeitsunfall war, betreut, die ihn irgendwann haben fallen lassen. So, und das ist eine Geschichte, die ich auch schon öfter gehört habe. Also,
was heißt denn das, fallen lassen? Also.
Ja, also normalerweise ist es ja so, hast du einen Arbeitsunfall und du hast daraus dann halt Folgen, Symptome, Erkrankungen und so weiter, kommt ja diese Berufsgenossenschaft für dich auf, wenn dein Arbeitgeber über die versichert ist, was früher Pflicht war, mittlerweile nicht mehr. Und eigentlich gelten die ja als eine gute Kasse, sage ich mal. Ne? Also wenn du Patienten hast, die über die BG versichert sind, dann ist es normalerweise so, dass die mehr springen lassen, dass die mehr Behandlungen klar machen. Und ja, bei ihm war das irgendwann so, okay, wir wissen jetzt nicht, ob die Kopfschmerzen daher kamen von dem Giftgas oder ob das jetzt irgendwie, weiß nicht, ob das von deinem Nacken herkommt so ungefähr, weil der auch ein bisschen Nackenschmerzen hat, so, ne, weil er halt jahrelang hart gearbeitet hat. Und nun ja, jetzt wird er darüber nicht mehr versichert und ist jetzt mit seinen Symptomen und seinem Problem alleine.
Das habe ich noch nicht gehört, dass die BG sich da so rausziehen kann. Also ich dachte, gefangen mit gehangen und dann musst du wacker durchziehen. Okay.
Naja. Ja, wie das so ist, Versicherungen haben halt alle möglichen Schlupflöcher, um sich irgendwo rauszuziehen. Das ist einfach so. Deswegen empfehle ich, eine gute Versicherungsmaklerin, einen guten Versicherungsmakler zu haben. Ich hoffe, ich habe nämlich derzeit einen.
Okay. Das ist auch ein interessantes Thema. Praxisversicherung und private Versicherungen. Ja. Können wir auch nochmal irgendwie drüber sprechen.
Ja, ich kann dir eine sehr gute empfehlen, Dennis, auf jeden Fall. Okay. Fühle ich mich zumindest aktuell sehr gut aufgehoben.
Deine Schwester oder? Ja, okay.
Nein. Nun ja, Kopfschmerzen und hat diverses ausprobiert und kommt nun zu mir. Und ich habe ihn jetzt zweimal behandelt und vor allen Dingen auch untersucht. Und dann ist so wieder die Frage, wie nähert man sich so einem Fall, wenn man weiß, vermutlich hat eine Vergiftung des Körpers zu den Symptomen geführt. Und man sollte ja eigentlich in der Osteopathie da relativ unvorbelastet rangehen, dass man jetzt nicht sagt, okay, na klar, check ich die Leber und na klar, gucke ich mir das Ostfrontal an und die Nebenhöhlen, weil man sich dann ja an seiner Befundung auch so ein bisschen hemmt und auch so ein bisschen fehlleiten lässt gerne, ne? Weil na klar finde ich dann was in der Leber und natürlich ist irgendwas in seinen Entgiftungsorganen fehlgeleitet. Tatsächlich fand ich sehr auffällig das Omentum Minus, das kleine Bauchnetz, was halt auch so im Leber-Darmbereich da eine Anheftung und auch eine Verbindung mit den vaskulären Strukturen bietet. Und ich habe jetzt bei der ersten Behandlung hauptsächlich dort gearbeitet, natürlich unseren Supergewinnertechnik, die Leberpumpe, auch wieder rausgeholt. Mhm. Und interessanterweise habe ich vor allen Dingen auch einfach die Stirn behandelt, also tatsächlich dort, wo er so seine Schmerzen wahrnimmt, also seine Gesichtsmuskulatur, habe wieder meine Gewinner neben Höhlentechnik rausgeholt, so ein Pinch, dass man da so reinkneift und dann halt so richtig tief einatmen lässt, so dass man so quasi die Haut vom Schädel abzieht. Und das war auch sehr interessant, dass es auf einer Seite viel, viel, viel fester war. Kann aber auch damit zusammenhängen, weil auch so Nasenprobleme vorhanden sind.
Sorry, nochmal, im Nasennebenhöhlen oder Stirnhöhlen? Was war das jetzt, was du da bearbeitet hast mit diesem Pinch?
Also die Stirnhöhle, die ja Teil der Nasennebenhöhlen ist. Und, also der Nebenhöhle, ne? Stirnhöhle, ja.
Und wie greifst du dann da? Ziehst du dann den Augenbrauen oder?
Also, ja. Patient liegt auf dem Rücken, man greift, man nimmt sich am besten so ein Tuch, damit einem die Haut nicht wegrutscht. Dann greift man in die Haut, wo die Nebenhöhlen, also die Stirnhöhlen sind, kneift da so richtig rein, hebt das ab und verdreht das so ein bisschen. Und dann lässt man schön einatmen, dass man halt als Behandelter so den Eindruck hat, du atmest so richtig tief bis in die allerletzte Pore deiner Nebenhöhle ein. Und das macht man eine Zeit lang. Und das funktioniert so ganz gut, wenn es so einen Stirnkopfschmerz gibt oder halt eben auch tatsächlich dichte Nasennebenhöhlen. Das ist eine ganz gute Technik. Ja, kannst du auch in anderen Bereichen wiederholen, so neben der Nase, wo die Kieferhöhlen sind und so, dass man da halt reinkneift, das hochzieht und so die Elastizität von außen fördert. Es ist einfach sehr oft so, ob das jetzt so funktioniert oder nicht, ne, dass man über das Bindegewebe und die Muskulatur des Gesichtes da so tief reinkommt, aber immer wieder wird gesagt, boah, das kommt so richtig, das wird so richtig frei da in dem
cool,
Bereich.
Cool, das, ne? Muss ich mal ausprobieren.
Ja, das läuft auf jeden Fall. Das ist wird unser erster Master-Knochenjob-Akademie-Kurs sein. Ja. Das Nebenhöhlen-Game.
Ja, okay. Mir fällt da noch eine Studie zu ein, die ich auch mal auf meinen Social Media Plattformen ein bisschen aufbereitet habe, und zwar über Terpene und Aromatherapie. Also vielleicht wäre das auch nochmal eine Variante für deinen Patienten. Und zwar ist die Idee, dass durch die Botenstoffe der Bäume und Pflanzen im Wald zum Beispiel oder durch die Fäulnisstoffe aus dem Boden, die dann in der Luft liegen, also wir alle kennen diesen Geruch von einem nassen, frischen Waldboden, den wir alle eigentlich ganz angenehm finden. Und da gibt es eine Studie darüber, dass das irgendwie olfaktorisch in den Nasenschleimhäuten aufgenommen wird, und das hat wohl einen reflektorisch mehr durchblutenden oder spannungsregulierenden Einfluss auf den frontalen Schädel, und viele Kopfschmerzpatienten profitieren davon, wenn sie öfter längere Waldspaziergänge machen. Und wenn man jetzt keinen Wald um die Ecke hat, dann wäre es vielleicht ganz interessant, mal mit Minzölen zu arbeiten. Also im Sportbereich, wo du immer Doping-Richtlinien einhalten musst, habe ich bei Kopfschmerzen immer ganz gerne ein richtig hochwertiges Minzöl auf die Schläfen gerieben, was immer sehr erfrischend und entspannend wahrgenommen wurde. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass so eine Aroma-Riechtherapie über die Nase den Frontallappen bzw. Frontalschädel nochmal ein bisschen regulieren könnte. Das kannst du ihm ja auch gerne mal mitgeben. Vielleicht kennt er das aber auch schon, wie auch immer.
Genau. Sehr guter Punkt. Das hat er nämlich auch gesagt, dass ihm das tatsächlich hilft. Also besser als so manche Kopfschmerztablette in seinem Fall. Und das war für mich auch so ein Hinweis aus der Anamnese, dass es lohnenswert ist, in dem Bereich zu arbeiten. Also frontal und so. Ja, genau. Also im Wesentlichen waren es die Stirn halt, Nasennebenhöhlen, das Omentum Minus und die Leber. Dann auch noch interessanterweise die obere BWS, die ziemlich dicht war. Also wo wir ja wissen, die sympathische Versorgung kommt aus TH1 bis 4 aus dem Bereich. Das habe ich ihm durchmobilisiert. Und ja, das war es jetzt so im Wesentlichen. Ich habe natürlich auch die HWS etwas mit bearbeitet. Wir alle wissen, dass es viele Bereiche in der Halswirbelsäule gibt, die einen cervikogenen Kopfschmerz auslösen kann. Er persönlich hatte das für sich so ein bisschen ausgeschlossen, weil er da schon oft und lange mit behandelt wurde, regelmäßig Massagen noch macht und das an seinem Kopfschmerz halt nichts geändert hat bisher. Ja, nun ist die Frage, komme ich damit voran oder nicht? Ich hatte jetzt zwei Behandlungen. Es ist halt schwierig, mit solchen Kopfschmerz-Symptomen zu arbeiten. Da braucht man meistens einen längeren Behandlungsverlauf oder einen längeren zeitlichen Verlauf auch, um zu gucken, okay, hat es wirklich einen Einfluss gehabt, ne? Weil die meisten Kopfschmerzen kommen ja episodisch oder kommen und gehen, sind mal besser, sind mal schlechter. Und
bei ihm
genau,
auch?
Deswegen, ja, bei ihm auch, ja.
Ja, interessant.
Weil es ist nicht so, dass die immer permanent da sind, das ist so gesehen ganz gut, ja, aber schon so, dass er nicht arbeitsfähig ist tatsächlich.
Ja, also, weil ich hätte mir jetzt gedacht, wenn er dieses Trauma hatte mit diesem chemischen Impact sozusagen, dass das vielleicht ein permanenter Reiz auf das System ist. Aber wahrscheinlich hat es dann einmal einen Schaden genommen und ist jetzt agitiert für schwache Momente sozusagen und dann kocht es immer wieder hoch als Achillesferse sozusagen.
Ja. Ja.
Ja, interessant, okay.
Ja, ja, soweit.
Gut, Klaas, wir sind jetzt im Oktober 2022. Die Welt rüttelt sich und schüttelt sich von diversen Krisen und Gott und die Welt macht sich Gedanken über steigende Energiekosten, die jetzt alle auf uns zukommen. Und wir beide haben nicht nur unseren privaten Haushalt zu wärmen und zu heizen und zu belichten, sondern auch unsere Praxis. Und da habe ich mir gedacht, grübel doch mal so ein bisschen darüber nach, wie du vielleicht auch noch mal in deiner osteopathischen Praxis ein paar Energiekosten senken kannst oder ein bisschen einfach ein paar Dinge so verschlanken kannst, dass du diese aufkommenden Energiepreise ein bisschen abfedern kannst. Und mal mit Augenzwinkern, mal nicht, präsentiere ich dir jetzt ein paar Ideen und hätte gerne deine Meinung dazu.
Ja.
Zum Ersten, der Klassiker, ich glaube, da erzähle ich auch, der Mensch hat jetzt nichts Neues, macht es einfach Sinn, in den Behandlungsräumen die Heizung permanent leicht anzuhaben, anstatt sie abends auszudrehen und morgens wieder anzudrehen. Das ist dir wahrscheinlich auch bewusst.
Ja, da wird aber auch unterschiedlichst drüber diskutiert.
Aha, okay.
Also ich, ja, also ich weiß noch, als vor dieser Krise habe ich das auch nochmal so nachschlagen lassen und auch nochmal mich von jemandem beraten lassen. Und der eine hat gesagt, ja, nee, abends aus, morgens wieder an. Das andere ist ein Mythos. Und dann gibt's wiederum viele, gerade auch so Internetblogs oder so, die sagen, nee, lass mal lieber auf 1-2 pro Übernacht und so.
Okay. Tja. Also ich habe mit der Eigentümerin meiner Immobilie hier gesprochen, die sagte, durch diese permanente leichte Erwärmung erwärmt sich halt auch das ganze Mobiliar und das ganze Setting und die Wände und es kühlt halt dann nicht so aus, wenn du zwischendurch mal lüftest zum Beispiel, weil dann einfach noch immer wieder ein bisschen mehr Wärme abgegeben wird. Und der Vorteil ist auch, dass die ersten beiden Patienten am Morgen sich nicht noch den Arsch abfrieren, weil der Raum noch im Heizprozess ist. So, ne? Also
Das kommt mit Sicherheit auch auf die Immobilie drauf an, was du so hast, ne? Ob die Wärme gut speichert oder nicht und so. Das kann ich mir vorstellen, das ist dann auch sehr individuell.
Ja, das zu regulieren, gibt es ja auch diese elektrischen Thermostate, wo man zu gewissen Uhrzeiten gewisse Raumtemperaturen einstellen kann. Ich habe sie leider nicht und die sind jetzt seit dieser Energiekrise auch hart vergriffen und ich glaube zum Teil um 400% im Preis gestiegen. Also das ist der Wahnsinn. Aber darüber kann man es natürlich ganz elegant lösen. Dann kannst du sagen, irgendwie um 7 Uhr morgens, ich weiß nicht, wie spät du anfängst, also vielleicht irgendwie eine kurze Zeit vorher fängt er an, ein bisschen zu erwärmen, dass du den ersten Patienten dann schon warm hast. Hast eine gewisse Grundwärme, ballerst aber die ganze Nacht nicht irgendwie den Raum auf. So, das wäre, wenn man da dran kommt, glaube ich, eine ganz interessante Geschichte.
Ja. Ja. Ich habe auch einen Vorschlag. Und zwar sollte man seine Patientinnen und Patienten mit dem Fahrrad kommen lassen oder zu Fuß kommen lassen. Dass sie nämlich, und zwar müssen die das so takten und timen, dass sie richtig warm geworden sind auf dem Fahrrad, aber dann bitte nicht so verschwitzt sind, wenn sie bei mir in die Praxis kamen.
Ja, genau, das ist nämlich der schmale Grat, weil sonst kühlen die nämlich sofort auf. Es gibt ja auch so die typischen Patienten, die total aufgeregt sind und erstmal tropfen, schwitzen. Ich hatte jetzt diese Woche jemanden, der hat am Knie geschwitzt, wie ein Otter. Also da waren wirklich Wassertropfen drauf. Und in der Behandlung bin ich dann so, ich bin ja auch immer relativ körpernah dran und habe dann mal auf mein Hemd geguckt und mein Hemd war schon von seinem Schweiß komplett nass. Das war echt unangenehm.
Schön aber, Knieabdruck, ja.
Ja, hab mir nichts anmerken lassen. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall eine Variante, den Kreislauf ein bisschen hochzufahren. Beziehungsweise meine Idee dazu, da hatte ich mir auch Gedanken gemacht, den Patienten durchaus immer mal wieder zum Lagerungswechsel aufzufordern, beziehungsweise zwischendurch mal hinstellen zu lassen. Das mache ich sowieso im Rahmen meiner Therapie. Stell dich mal hin und versuch nochmal dein Problem zu provozieren. Kriegst du das nochmal hin? Und dann gehen die noch ein paar Mal rein und sagen, ja, jetzt ist hier, jetzt ist da oder jetzt ist gut. darüber hast du auf jeden Fall ein bisschen Bewegung. Ich glaube, wenn du jetzt eine Stunde nur kranial arbeitest und die Person liegt da wie Graf Dracula im Sarkophag, dann wird das mit dem Kreislauf, geht das natürlich ein bisschen schneller runter.
Ja, richtig.
Andere Möglichkeit, um Energiekosten zu sparen, ist natürlich auch die Waschkosten zu sparen. Also ich habe aktuell noch den oder fahre nach dem Prinzip, dass jeder Patient, der zu mir kommt, ein frisches Laken bekommt und dann geht es in die Wäsche und wird gewaschen und getrocknet. Aber auch das sind natürlich Kosten und es stellt sich die Frage, wie umweltfreundlich das ist, nach einem Mal belegen, dieses Laken wieder wegzuräumen. Aber ich bin jetzt auch keine Physiotherapiepraxis, die, weiß ich nicht, sechsmal den Patienten innerhalb von 3 Wochen sieht und einfach das Laken zusammenrollt und irgendwo lagert, sondern ich habe auch durchaus Patienten, die dann irgendwie einmal im Quartal kommen und A, habe ich nicht so viele Laken und B, habe ich überhaupt keinen Bock auf dieses Lagerungssystem. Das habe ich immer gehasst in physiotherapeutischen Praxen, da immer irgendwelche Laken mit zusammenzusuchen. Das heißt, man könnte pauschal die Leute bitten, ein großes Saunahandtuch mitzubringen und da schmeißen sie sich dann drauf und dann können sie zu Hause mit dem Handtuch machen, was sie wollen. Das wäre nochmal eine Option. Wie handelst du das bei dir?
Ja, schon längst alles in die Praxis integriert, Dennis.
Ist das so, ja?
Ja, ich habe ja so ein sehr gutes Praxismanagement-Programm. Lemniskus heißt das, kann ich sehr empfehlen auf jeden Fall. Da kann man es auch so einstellen, dass die Patienten automatisch eine Erinnerungs-E-Mail bekommen oder auch eine Bestätigungs-E-Mail, wenn die einen Termin buchen. Und da steht dann immer noch mit drin, so Erinnerung, morgen Termin, 14 Uhr, bringen Sie bitte ein Handtuch mit. Also, dass wir uns einfach freuen, wenn die daran denken, ein großes Handtuch mitzubringen. Und wie das so ist, das machen einige machen es nicht. Dann ist es aber immer noch so, dass, sage ich mal, 3/4 der Leute haben halt ein Handtuch dabei. Und gut ist, schon hat man die Wäsche gespart. Weil das war tatsächlich so ein Ding, wo ich auch echt an die Kapazitäten gekommen bin, dass ich dauernd noch die Wäsche mit nach Hause geschleppt habe oder dann halt auch teilweise zu meiner Mutter gebracht habe. Da fühle ich mich dann wie, zu Zivi-Zeiten oder so. Ja. Und das hat halt krass alles überlastet.
Schön mit der eigenen Unterwäsche gewaschen, ja.
Ja, genau. Ja. Genau, also kann ich empfehlen, das so zu machen.
Ich habe einen schönen großen Keller und ich habe mir diesen Luxus gegönnt, jetzt da eine eigene gute, moderne Waschmaschine plus einen guten Trockner zu haben. Und aktuell ist es ein leichtes für mich, das da irgendwie reinzuwerfen und am Ende dann wieder zu falten. Aber es ist natürlich eine Möglichkeit, um ein paar Kosten zu sparen, ganz klar.
Ja,
ansonsten,
sehr gut.
Der Klassiker, dicke Wollsocken, eine warme Decke oder tatsächlich pauschal irgendwie so eine kleine Wärmflasche zur Verfügung stellen während der Behandlung. Es gibt ja durchaus.
Für dich oder für die Patienten?
Nee, für die Patienten natürlich. Also dicke Wollsocken ziehen sich viele, die sowieso anfällig dafür sind, sowieso an. Es gibt ja auch dieses Phänomen, dass unsere osteopathische Arbeit den Parasympathikus stimuliert vom vegetativen Nervensystem. Das heißt also diesen Ruhenerv und den Regenerationsnerv. Und eine Folge davon ist, dass sich das Blut eher im Rumpf zentralisiert, damit die inneren Organe besser versorgt werden und da Verdauung stattfindet und so weiter und so fort. Und dann fließt das Blut halt nicht mehr so sehr in die Endextremitäten, sprich in die Hände und die Füße. Und die Leute entwickeln häufig kalte Hände und kalte Füße bei mir auf der Bank. Und da gibt es so Kandidaten, die so immer dicke Socken dabei haben. Manche wünschen sich so ein bisschen eine Decke. Ich arbeite nicht so gern mit einer Decke, weil das muss man immer hin und her fummeln. Und beim Umdrehen und so weiter und so fort, da habe ich immer viel Organisation mit. Das nervt mich ein bisschen. Eine andere Idee wäre jetzt halt besagte Wärmflasche, aber A, musst du die dann auch produzieren, was wieder Energie kostet. Und wenn du dann den Raum insgesamt kälter hast, aber dann immer den Wasserkocher anschmeißen musst, hast du auch nicht so viel gewonnen. Man könnte sich aber mal überlegen, um vielleicht auch bestimmte Regionen, die du behandelst, fortzuwärmen. Das ist ja auch eine gängige Methode in der Physiotherapie. Ich persönlich bin kein Fan von thermischen Anwendungen. Ja, ich weiß nicht, was sagst du zu Wärmflasche, Wollsocken, Decke?
Ja, also Decke muss vorhanden sein in jedem Raum, optional. Ich benutze die auch nur sehr selten, aber ist immer ganz gut. Es gibt ja auch Leute, die auch bei 25 Grad irgendwann anfangen zu frieren und die dann auch eine Decke gebrauchen können. Ja, von stimmt. Daher, ja, nehme ich die mit. Wo du Wasserkocher sagst, Energie, die du brauchst, um das herzustellen, man könnte den Wasserkocher auch mit in den Behandlungsraum nehmen, weil dadurch dann ja auch Wasserdampf sich im Raum verteilt und du automatisch deine Wärme hättest. Ja,
ja, okay. Genau.
Ja. Alternativ dazu ist mein Vorschlag, einfach durch die Hose zu arbeiten. Das heißt, die Leute gar nicht mehr ausziehen zu lassen und nicht mehr genau zu untersuchen, sondern einfach auf der Jeans rumzufummeln oder durch die North Face Steppweste.
Ja, kannst du machen.
Eigentlich nicht unsere Art zu arbeiten. Sag ich mal, die klassische Osteopathie zieht die Leute ja meistens bis auf die Unterhose aus, um sich alles genau anzugucken, von Kopf bis Fuß, was machen die Gelenke, kann ich das Becken genau checken. Bei Folgetermin mache ich es oft, dass ich dann einfach nur noch, also nicht alles ausziehen lasse, sondern das, wo ich jetzt denke, daran ist es jetzt notwendig, hier zu arbeiten. Genau, wir wissen ja auch, dass wir Kolleginnen und Kollegen haben, die sagen, nee, wir machen alles durch die Kleidung, bei uns braucht sich niemand ausziehen. Ja, kommt drauf an, wie du arbeitest, aber es gibt definitiv Sachen, die auch mit der Kleidung gehen.
Es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die Leute nackt ausziehen lassen und dann auch pauschal. Das finde ich auch extrem befremdlich.
Genauso gibt es aber auch Patientinnen und Patienten, die sich auch einfach nackt ausziehen. Das ist ja auch schon, wenn du damit nicht, nicht rechnest, ist das auch eine Überraschung. Ja, ein, zwei Mal. Es ist mir dann ein bisschen, also egal, ob es Mann oder Frau ist, ist mir das ein bisschen unangenehm und dann ist es mir doch recht, wenn die zumindest eine Unterhose anhaben.
Ja, ja. Ansonsten, ich bin organisatorisch so getaktet, dass quasi die Paralleleinheiten mit meiner Kollegin immer zum gleichen Zeitpunkt starten und enden. Das heißt, wir haben auch die gleichen Pausenzeiten sozusagen. Und effektiv ist natürlich dann einmal Stoß zu lüften von der einen Seite der Praxis zur anderen Seite der Praxis, dann fegt der Wind einmal richtig durch und dann hast du Ruhe. Manchmal mache ich das Fenster nur auf Kipp, aber energetisch ist das natürlich eher eine Katastrophe, wenn du permanent so ein Fenster auf Kipp hast. Wie ist es bei euch? Lüftest du nach jedem Patienten pauschal volle Möhre? Ich meine, seit Corona ist das ja sowieso clever. Oder hast du das Fenster mal permanent auf Kipp? Wie sieht das aus?
Also ich lüfte natürlich genauso, wie es die Corona-Regeln vorschreiben.
Ja, natürlich, genau wie ich meinst du, ne? Ja.
Ja, genau. Ja. Anderen Punkt, den ich noch hätte, man könnte das ja auch als Abhärtung benutzen, dass die Leute einfach auch die Kälte aushalten. Das ist ja auch populär zurzeit, ne? Wim Hof hat das sehr weit nach vorne gebracht, gibt's auch noch viele andere Leute, die sagen, wir müssen uns auch mal wirklich mehr mit der Kälte konfrontieren und dass du die Leute einfach dann eine Dreiviertelstunde Stunde frieren lässt. Was hältst du davon?
Okay, interessanter Punkt, ja. Muss ich mal drüber nachdenken. Ich glaube, wenn einige mit schwerwiegenden Problemen zu mir kommen, dann haben die nicht noch Bock, irgendwie sich auch noch mit der Kälte auseinanderzusetzen. Aber im Privaten mache ich das zu Hause jetzt auch so ein bisschen. Also da gibt es Räume, die definitiv kalt sind.
Okay. Und bei dem Thema kalte Hände, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, habe ich auch noch den Vorschlag, dass man gar nicht mehr mit den Händen arbeitet, sondern einfach nur über Energiestrahlung. Mit Kristallen zum Beispiel oder irgendwie 5 Zentimeter Abstand, V-Spread ohne anzufassen. Ja. Gibt es ja Osteopathen angeblich, die das so ohne machen. Das ist mein Vorschlag, um sich die kalten Hände zu sparen. Ich denke, dann ist die Kleidung auch egal.
Und Corona-mäßig natürlich hygienetechnisch noch eine glatte besser. Eins. Eine glatte Eins. Ja.
Oder Tele-Video-Osteopathie.
Genau, wollte ich gerade sagen, per Telefon auch mal zur Hausbehandlung anregen. Ja,
ja genau. Ja.
Meine Idee wäre eigentlich auch noch, und das ist mein abschließender Vorschlag, einfach pauschal bei jedem Patienten FDM zu machen, weil da fangen die Leute immer alle an, mega zu schwitzen, denen ist richtig warm, heiß, der Rücken wird richtig rot und durchblutet, wenn du daran rumziehst und ballerst und wenn es in den Leuten kalt wird, füge ihnen bindegewebige Striche zu und es wird schnell wieder warm.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Option. Ich hätte noch so zwei kleinere Tipps. Man könnte sich vielleicht auch einen Therapiehund zulegen, der einfach mit im Raum ist. Hast du so einen schönen großen Köter, der immer da am Hecheln ist und dadurch, die strahlen ja auch Wärme ab, ne? Das sind auch Säugetiere. Natürlich musst du den füttern und was ich was alles, aber ja, der Raum mieft wahrscheinlich dann auch so ein bisschen nach Köter, aber mehr Wärme drinne, mehr ausgeatmetes CO2. Das ja, sollte ganz gut
funktionieren. Dann freuen sich deine Pflanzen auch, Klaas. Dann haben die auch was zu tun.
Stimmt, genau.
Ja. Mein Gott, ey.
Und vielleicht auch noch solche ayurvedischen, scharfen, anregenden Tees im Warteraum.
Tee habe ich auch noch im Schirm,
ja. Genau. Kennt man bei Kaffee ja zum Beispiel auch, wenn du dir einen eingießt, dass das auch erstmal dich zum, dich auch aufwärmt, ne? Kreislauf voranbringt und man auch schnell anfängt zu spitzen.
Ich habe jetzt bei einer frisch aufgeschnittenen Ingwer so irgendwie 2-3 Mal im Jahr, wenn ich irgendwie noch eine Ingwerknolle habe und nicht mehr weiß, wo ich damit hin soll und die schon kurz vorm Vertrocknen ist, dann schnibbel ich mir die in eine Tasse heißes Wasser und dann kommt wie so ein Schwallwärme einmal durch den ganzen Körper und dann denke ich mir, boah.
Ja.
Und das ist natürlich ganz, ganz angenehm. Oder so ein paar Chilis irgendwie anbieten, wo jeder mal kurz in eine Chili-Schote beißen soll. Ja, da gibt es Möglichkeiten. Ich hoffe, für euch, liebe Community da draußen, waren ganz viele wertvolle Tipps dabei, die ihr mit Sicherheit alle noch nicht auf dem Zettel habt. Wollen wir mal sehen, wie sich die ganze Lage durch die Energiekostenkrise zum Beispiel für unsere Osteopathie-Praxen entwickelt und ob wir irgendwie in einem Jahr sagen, oh Gott, ich muss meine Preise anheben, sonst komme ich nicht mehr hinterher. Oder aber sagen, oh Gott, ich muss meine Preise senken, weil keiner kann sich das mehr leisten, zum Osteopathen zu gehen und ich hänge hier am ausgestreckten Arm und verhungere. Wir werden sehen.
Wir werden sehen. Sehr gut. Dann machen wir ein kleines Päuschen, Dennis.
Okay, alles klar. Bis gleich.
Did you get any treatments done on the knee or anything? Osteopathy. Osteopathy, what is that? Osteopathy is a medicine, a hands-on medicine, where you have to study for 12 years before you can touch a patient, and they study anatomy, connectivity, all tissues, all bones. And this girl is French, Lucille, and she gets in there and she starts feeling the hamstrings connected to the knee bones, connected to the calf things, connected to the arch of your foot. She just starts allowing your body to heal. So she makes some space with her hands and her mind.
Her mind.
Oh, yeah, you have to be focused. There's a concentration to it. It's not the biggest part, but it's a part. You looking at me?
Okay.
Yeah. Anyway, I had a frozen shoulder. I went to every doctor in the world. Nothing.
Oh, really?
3 visits with Lucille.
Herzlich willkommen zurück nach der Pause im Knochenjob-Podcast. Ich möchte heute nochmal eine Buchrezension loswerden, eine Buchempfehlung. Nagelneu frisch erschienen ist das Buch Red Flags erkennen, Differentialdiagnostik in der muskuloskeletalen Physiotherapie. Eigentlich für die Physiotherapie geschrieben, es deckt aber eigentlich genau den Bereich ab, in dem wir halt hauptsächlich arbeiten. Das heißt, Leute, die mit vermeintlich muskuloskeletalen Beschwerden, Rücken, Knie, Schulter, was auch immer zu uns kommen, aber unter Umständen auch eine ernsthafte Pathologie im Hintergrund haben können. Und diese sogenannten Red Flags sind Hinweiszeichen darauf, dass es vielleicht ein Krankheitsgeschehen gibt, wie zum Beispiel entzündliche Erkrankung, Autoimmunerkrankung, Krebs, Gefäßerkrankung oder Medikamentennebenwirkungen, die definitiv nicht in unsere Hand gehören, sondern halt vorher noch einmal fachärztlich abgeklärt werden müssten. Das ist jetzt gerade frisch erschienen und herausgegeben von Harry von Picards und Christoph Zalpur. Das sind beides zwei Professoren aus Osnabrück, haben richtig viel publiziert, sind auch richtig viel unterwegs, was so Fortbildung angeht. Ich habe die beide mal kennengelernt und die machen eine recht gute Arbeit, muss man sagen, da an der Hochschule Osnabrück, würde ich behaupten. Die machen sehr, sehr viel Forschung da, teilweise auch wirklich relevante Forschung, die auch wirklich publiziert wird in hochrangigen Journals von den Studentinnen und Studenten. Ich habe mal einen ehemaligen Schulkollegen, der bei mir auf der Physioschule war, und der hat für seine Bachelorarbeit alleine eine Studie gemacht mit 80 Patienten. Hm. Also eine Wirksamkeitsstudie, wie eine BWS-Mobilisation sich auf das vegetative Nervensystem ausübt. Und ich hatte für meine Bachelorarbeit 16 Patientinnen und Patienten und der hat das mit 80 gemacht. Das muss so ein Aufwand sein, das zu organisieren, das alles zu erfassen, die zu behandeln und das dann auch statistisch aufzubereiten. Yeah. Meine Güte, und sowas machen die da halt mehr oder weniger am Fließband, im möglichst positiven Sinne. Die machen gute Arbeit, also so war mein Eindruck. Und genau, neben den Herausgebern arbeiten noch 10 plus minus 10 weitere Autorinnen und Autoren an dem Werk mit. Und was mir sehr gut daran gefällt, ist, dass es so aufgebaut ist. Es gibt erstmal einen Einführungsteil, da geht es darum, okay, was sind das so für Krankheiten, was sind Red Flags, was ist, gibt es für Screening-Methoden und wie werden die interpretiert, zum Beispiel bei Gefäßerkrankungen, bei Krebs oder bei entzündlichen Erkrankungen. Und dann ist eigentlich der Hauptteil des Buches so an Fällen aufgebaut. Also es werden so ungefähr 25 Fälle beschrieben. Die Autorin, der Autor beschreibt dann, okay, das war die Patientin, hatte die und die Probleme, ich habe so und so behandelt, ist nicht besser geworden oder nur kurz besser geworden. Und das waren die Entscheidungsgründe, warum ich die nochmal weggeschickt habe. Und dann kam raus, okay, krass, keine einfache Triggerpunktbehandlung im Iliopsoas oder keine einfache Problematik, sondern doch nochmal eine Knochenzyste oder doch nochmal ein Tumor, der irgendwo gewesen ist oder doch eine Gefäßerkrankung. Das ist ja so die Gefahr, die wir eigentlich vermeiden möchten, ne? Zu behandeln, obwohl da echt eine fiese Pathologie hintersteckt. Und es ist so ein problembezogenes Lernen oder ein problembezogenes Lesen des Buches auch, dass man sieht, okay, so ist das, da kann man sich wahrscheinlich auch in viele seiner eigenen Fälle hineinversetzen so und lernt dann halt anhand des im Buch vorgeschlagenen Falles nochmal, okay, so war die Symptomatik, das hat nicht funktioniert mit meiner Behandlung, das ist die Pathologie, die dahinter stand, das hätte man an diesen und jenen Red Flags erkennen können. Und dann kommt halt die Beschreibung der Pathologie und was man dann halt untersuchen müsste und wie man das zum Beispiel dann auch mit dem Arzt kommuniziert, dass dann nochmal weiter abgecheckt wird. Das gefällt mir sehr gut an diesem Buch, dass es so fallbezogen und so problemorientiertes Lernen quasi ist. Nachteil daran ist so ein bisschen, dass es kein Nachschlagewerk im klassischen Sinne. Wenn man jetzt erwarten würde, okay, natürlich gibt es ein Glossar, wo man dann Metastase nachschlagen kann oder Multiple Sklerose oder sowas und dann findet man da was drüber. So ist es nicht aufgebaut. Wer sowas haben will, sollte sich ein anderes Buch besorgen. Aber die Herangehensweise des Buches mit diesen verschiedenen Fällen, die gefällt mir sehr gut. So um die 250 Seiten, kostet aktuell 80 Euro, gut bebildert. Auf jeden Fall eine Empfehlung für mich. Wer Bock hat auf so eine Lektüre, wie ich Red Flags erkenne, wie ich mich sicher aufstelle in der Praxis, kann ich sehr empfehlen. Red Flags erkennen, Differentialdiagnostik in der muskuloskeletalen Physiotherapie im Thieme Verlag.
Okay, Autorin?
Herausgeber sind Harry von Picards und Christoph Zalpur. Und diverse Autorinnen und Autoren haben mitgearbeitet.
Wunderbar.
Ja. Und als ich da so reingeschaut habe, sind mir auch zwei Fälle eingefallen, wo definitiv auch eine größere Pathologie hinterstand. Und es ist ein bisschen so ein typisches Muster, man behandelt und es geht erstmal besser. So auch nach der ersten Behandlung merkt man schon im Anschluss, man macht noch einen Retest, geht besser. Beim nächsten Termin kommen die, meinten, ja, war besser, aber nur irgendwie einen halben Tag. Danach war es wieder genau dasselbe. Das heißt nicht, dass das immer ein Hinweis oder eine Red Flag ist für eine Pathologie. Nicht selten ist es aber so. Ich hatte zum Beispiel einen Fall, wo es so eine Lumboischialgie gab, ausstrahlend im Oberschenkel, behandelt, ging gleich echt besser so nach der Behandlung. Nächstes Mal kam sie wieder, hatte glücklicherweise sowieso schon einen MRT-Termin, der gemacht wurde. Weil bei dem nämlich rauskam dann, also zwischen erster und zweiter Behandlung, ja, da ist ein Tumor im Bereich der Wirbelsäule. Es war Gott sei Dank letztendlich ein benigner, gutartiger Tumor. Trotzdem hat der auf den Spinalnerven gedrückt.
Ich hatte mal einen Patienten, der mit diffusen Parästhesien, also Missempfindungen, zu mir gekommen ist und ich habe auch die ganze Zeit irgendwie ans zentrale Nervensystem gedacht und habe dann die Dura mobilisiert im Wirbelkanal, also die Hülle vom Rückenmark, was auch sehr eindrücklich war. Danach fühlte er sich auch freier und gut, hat dann aber stärkere Parästhesien entwickelt und ich muss ehrlich sagen, das war so eine der Situationen, wo ich dann mal bei meinen befreundeten Ärzten abgeklopft habe, okay, die und die Symptomatik, wo könnte denn die Reise da jetzt hingehen? Und dann haben wir kurzfristig einen MRT-Termin nach der Behandlung machen lassen und stellte sich raus, dass der Mensch auf einer kleinen Ebene eine Myelitis hatte, also eine Entzündung des Rückenmarks und die für diese Missempfindungen gesorgt hat. Und durch meine Behandlung ist das Ganze dann etwas stärker zum Vorschein gekommen. Und dann wurde behandelt und dann war es auch wieder gut. Also das hat man dann auch in den Griff bekommen. Aber wenn irgendwie sowas steckt und der Slum-Test, also das ist so ein Sicherheitstest für die Rückenmarkshäute und fürs zentrale Nervensystem. Das war alles relativ unauffällig. Und dann bin ich dran gegangen und dann hat es halt eine Reaktion gegeben. Das passiert halt schon mal so. Und wichtig ist, dass man dann die Ruhe behält und die Leute adäquat versorgt und versucht, irgendwie sein Netzwerk ans Laufen zu bringen, sodass die Leute dann irgendwo vielleicht zu anderen Bereichen überwiesen werden können. Und dann war er mir auch dankbar und alles war wieder gegessen. So, ne? Aber zwischendurch rutscht einem das Herz dann schon mal ein bisschen in die Hose. Mhm.
Aber hallo.
Ja, cool, alles klar. Merci dazu. Klaas, ich habe eine Geschichte vorbereitet für unseren Prepser. Und zwar wird es heute mal ein bisschen Luft, wenn du so willst, denn heute die anatomische Struktur oder diese Geschichte, die ich behandeln will, ist de facto nicht haptisch, sondern eine Lücke. Und Lücken und Hohlräume sind für uns Therapeuten durchaus spannende Bereiche, weil da immer sich viel bewegen könnte. Da kann sich auch viel festsetzen, immer da, wo ein bisschen Raum stattfindet. Und wir haben eine Lücke hinten am unteren Rücken. Und zwar ist das der Raum von Grünfeld.
Klassiker.
Classic. Der Raum von Grünfeld oder auch Trigonum Lumbale Superior genannt oder ein anderer Typ, der mit Grünfeld das zusammen mal entdeckt hat, hieß Lesshaft. Man sagt das Grünfeld-Lesshaft-Dreieck. Eigentlich eine Struktur, eine Region, die pauschal bei jeder Behandlung von mir einmal abgecheckt wird, weil ich darüber einen sehr guten Zugriff auf diverse anatomische Strukturen habe. Erstmal nochmal zur Orientierung gebildet wird das Ganze oder eingerahmt wird das Ganze durch ein paar anatomische Strukturen, weil am Ende des Tages ist es ja keine eigene anatomische Struktur, sondern nur eine entstehende Lücke. Das ist zum einen, also wir befinden uns jetzt auf Höhe der Lendenwirbelsäule, da wo die Rippen nach unten nicht mehr weitergehen, ist die Lendenwirbelsäule. Da rechts und links von der Lendenwirbelsäule haben wir einen großen Muskel, das ist der Quadratus Lumborum, der zum einen uns dabei hilft, aufrecht zu sein, der uns aber auch dabei hilft, uns mit dem Oberkörper zur Seite neigen zu können und so weiter und so fort. Das ist eine begrenzende Struktur sozusagen. Dann nach oben hin ist es die 12. Rippe, das ist die letzte Rippe, die wir haben. Die ist nur rudimentär ausgeprägt, das heißt, die ersten 10 Rippen gehen nach vorne, von hinten vom Rücken und münden im Brustbein. Die 11. Rippe, die steht quasi freischwingend im Raum, wenn du so willst. Die ist zwar natürlich auch über Strukturen muskulärer und bandartiger Natur festgehalten, aber deren Ende schmilzt eigentlich so in der Breitheit der Menschheit wahrscheinlich, gibt es auch interindividuelle Unterschiede, ist das Ende einfach so am seitlichen Körperrand und die 12. Rippe ist nochmal ein Stückchen kürzer und die geht ungefähr, tja, was würde ich sagen, ungefähr fingerlang von dem 12. Brustwirbelkörper TH12 in den Raum und ist Ansatz unter anderem für diesen Quadratus Lumborum Muskel, den ich gerade genannt habe, aber auch für einige andere Strukturen. Und darunter gibt es so einen kleinen Lückenbereich. Das Ganze wird dann noch abgerundet und organisiert über die Obliquus-Muskeln, intern und extern, abdominell und über die Fascia transversalis nach unten. Das ist nochmal der Bodenbereich, der da abgedeckelt wird. Und somit haben wir dann eine Lücke und ich lege meine Patienten ganz gerne auf den Rücken, krabbel mit meiner Hand an diese 12. Rippe, da kann man sich immer sehr gut orientieren. Lasse das eine Bein so ein bisschen anstellen, damit das Hohlkreuz aus der Wirbelsäule ein bisschen rausgeht, ich ein bisschen besser greifen kann und suche dann unter der 12. Rippe so eine kleine Lücke. Da stelle ich dann meine 4 Finger, also alle außer den Daumen, so ein bisschen auf und hebel mich so ein bisschen da rein, drücke mich mit dem Handrücken in die Behandlungsbank. Die Fingerkuppen drücken in diesen Raum und lasse oder checke erstmal den Widerstand, achte auf Patientenreaktionen und versuche dann ein bisschen in die Tiefe zu fühlen. Und das Spannende daran ist, dass du relativ nah an die Niere, an die Nierenaufhängung und an die Nebenniere kommst und darüber auch ein Stück weit die Niere in ihre Aufhängung mobilisieren kannst. Und das ist durchaus ein Faktor, der für viele Bereiche relevant ist. Klaas, Raum von Grünfeld, habe ich das richtig beschrieben? Gehst du genauso vor oder wie arbeitest du oder arbeitest du überhaupt mit dieser Struktur? Du hast ja gesagt, ja, also erzähl.
Ja, genau. Ich mache das auch unterschiedlich. In Rückenlage, so wie du es beschrieben hast, finde ich es auch recht gut. Insbesondere für die Niere, weil man die von unten so halbwegs erfassen kann und dann sich durch den Bauchraum dem annähert. Behandlung mache ich in der Regel aber in Seitlage oder in Bauchlage. Das ist je nachdem, was ich dort machen will oder in der Region machen will, komme ich da so besser ran. Nutze die Schwerkraft aus oder nutze in der Seitlage auch die Dehnung aus. Ne? Wenn du eine Patientin auf die Seite legen lässt, auf die gegenüberliegende Seite und das Bein wegstreckst und den Arm, wird der ganze Bereich, insbesondere der Quadratus lumborum, da ja auch schon schön gedehnt. Und man hat da halt gewisse Zugangsmöglichkeiten in dem Bereich. Ja.
Hin und wieder mache ich ja so Mikrostudien für mich selber und versuche da Menschen miteinander zu vergleichen oder das, was ich so empfinde, abzugleichen mit vorherigen Therapien. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die richtig unter Strom stehen, die richtig angespannt sind und wo der Sympathikotonus sehr, sehr hoch ist, die hassen das, wenn ich da hinten in die Nebennierenregion drücke. Wohingegen Leute, die ein bisschen relaxter und entspannter sind, die sagen mir dann, ist mir scheißegal, ob du jetzt reindrückst oder nicht, ist mir noch nicht mal angenehm, ist mir wirklich wurscht. Und die Theorie, die ich dazu aufstelle, ist halt, dass die Nebenniere natürlich wahnsinnig viele Hormone ausschüttet, die auch stressrelevant sind. Und wenn das Nebennierenkonstrukt mit Rinde und Mark so auf Hochtouren arbeitet, dann ist es bestimmt auch empfindlich, wenn ich da so ein bisschen dran rummobilisiere. Auf jeden Fall ist das für mich ein Ansatz, bei stressbehafteten Patienten zu versuchen, die darüber so ein bisschen runterzuholen, auch wenn es am Anfang meistens ein bisschen empfindlich ist.
Klingt gut. Klingt nach einer deiner typischen Theorien, die du gerne verbreitest.
Ja, 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 genau. Und dann bin ich noch auf eine osteopathische Studie gestoßen, über eine sportosteopathische Studie, wo man gemessen hat an Sportlern, wie schnell die Herzfrequenz nach sportlicher Betätigung wieder runterfährt. Und manche hat man einfach hingelegt und die Zeit gemessen, bis es wieder auf den Ruhepuls gegangen ist. Und bei anderen hat man genau diese Technik angewendet über den Raum von Grünfeld und ist dann an die Nebenniere gegangen. Und es hat sich tatsächlich gezeigt, dass man über die Regulation dieses Gebietes die Herzfrequenz etwas schneller senken kann. Gegebenenfalls über eine Inhibierung auch des sympathischen Einflusses, was dann ja auch eine Senkung der Herzfrequenz zur Folge hat. Also für Sporttherapeuten oder allgemein für Menschen, die Leute aus irgendwelchen Herzthemen rausholen wollen, vielleicht auch nochmal ein ganz interessanter Ansatz.
Ja, sehr interessanter Ansatz, finde ich. Und solche Studien brauchen wir. Wenn ihr noch Inspiration für eure Bachelor- oder Masterarbeit braucht, dann wäre das doch eine interessante Geschichte.
Mhm. Ja, alright. Raum von
Grünfeld. Sehr gut. Ja. Das war die Kategorie Präpsaal. Das bedeutet, Dennis, wir haben noch unsere Playlist zu füllen und noch eine Kette für den Abschluss.
Eine Kette, ja, alles klar.
Ja. First thing first.
Ja, okay.
Hau raus. Playlist. Mhm. Zum Zeitpunkt der Aufnahme bereite ich mich auf die We Love MMA Fight Night Nummer 60 vor. Ist jetzt am Wochenende in Hamburg. Ich natürlich nicht als aktiver Kämpfer.
Das
nein.
Ich glaube, die ganze Community würde kommen. Wir würden dich alle anfeuern.
Nein, ich habe viel zu viel Respekt vor sowas und würde ich mal sagen, auch genug Erfahrung, um zu wissen, was so, was es bedeutet oder was man haben muss, um ein Kämpfer zu sein, um zu checken, ja, auf diesem Niveau, auf dieser krassen Geschichte, Da, so weit bin ich dann.
Aber mit deinen anatomischen
Skills
könntest du durchaus schnell und effektiv Leute niederstrecken. Du musst halt nur drankommen
an die Strukturen. Ja, genau. Und mit meinen interessanten Ostfrontale, mit so der Physiognomie meines Schädels, könnte ich theoretisch auch ziemlich gut einstecken. Zumindest hat das bisher auch mal sehr gut geklappt. Die Qualitäten hätte ich da auf jeden Fall auch. Nein, wenn es gut läuft, sitze ich direkt am Käfig. Mal gucken, ob das so hinhaut. Deswegen einer der Leute, der dort auftritt, oder natürlich, wie das so ist, viele dort sind aus dem russischen, kaukasischen, tschetschenischen, dagestanischen Bereich. Und deswegen kommt dieses Mal auch ein russischer Song mit rein, der Song Brooklyn von Miyagi und Andy Panda.
Alles klar, Junge. Ich beziehe mich heute nochmal auf unsere Wärme- und Energiekostenexplosion. Und du hattest ja gesagt, hey Leute, wir müssen einfach mal ein bisschen abhärten und die Patienten einfach mal auch bei offenem Fenster in Unterwäsche behandeln. Und da fiel mir ein Track von der Band Jet ein. Jet bekannt durch Are You Gonna Be My Girl und ein anderer Track von diesem Album. So ein bisschen One-Hit-Wonder-Album für mich von Jet, aber dieser Track heißt Cold Heart Bitch und trifft ganz gut vielleicht auf diese Situation zu. Und um das noch abzurunden, das Thema, eine andere Funktion des Körpers, um Wärme zu produzieren, ist ja die berühmt-berüchtigte Gänsehaut, die wir nicht nur kriegen, wenn wir frisch verliebt sind, sondern auch, wenn wir frieren. Das heißt, die Erektoren der Haarwurzeln stellen die Haare auf. Das erzeugt über die aufgestellten Haare ein bisschen Wärmespeicherung plus die Aktivität in der Haut erzeugt ein bisschen Wärme. Deswegen schütteln und frieren wir bei Gänsehaut. Und da hat die Band Seed, die ich früher hart gefeiert habe, mittlerweile ist das ein bisschen abgekühlt, hat den Track Goosebumps mal produziert und den packe ich auch noch auf die Liste.
Um das Thema verstrahltes Gebiet mit aufzugreifen, was ich in meinem Fallbeispiel erwähnt hatte, packe ich das Instrumental Synthetik von Lord Scan, der Clan rauf, den hatte ich schon mal mit auf unserer Playlist. Wunderbarer Song.
Okay.
Bist du schon durch mit deiner Playlist?
Nee, einen habe ich noch. Ich habe jetzt eine neue Serie angefangen auf Netflix. Und zwar heißt die Serie Snabber Cash und da gibt es ein schwedisches Rap-Lied, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, von First Cars, Greekazo und Jay Gonzalez und der Track heißt Fursent und den packe ich mal auf die Playlist, weil ich den ganz cool finde.
Ja, interessant. Ich hatte noch mal ein paar sehr anregende Gespräche diese Woche, nachdem wir in unserer letzten Folge über das Thema Psychedelika und Microdosing gesprochen haben. Dennis, vielleicht müssen wir beide uns doch noch mal dazu durchringen, sowas zu nehmen und dann über unsere...
mal auszuprobieren.
Ja, vielleicht schon. Und zu gucken, welchen Mehrwert es für unsere osteopathische Behandlung hat. Soll was bringen, habe ich mir sagen lassen.
Also ehrlicherweise, wenn ich mir anhöre, was ich hier so erzähle den ganzen Tag, dann komme ich mir vor, immer als ob ich schon unter irgendwelchen Substanzen stehe manchmal. Also,
ja, ich glaube, du hast keine Ahnung, was da passieren würde, wenn man sowas nimmt. Da das auch was sehr Seriöses ist, es gibt ja die Johns Hopkins Universität, die da diverse Studien zu macht und die hat einmal die medizinische Abteilung, die dann die psychedelischen Studien macht und die hat auch eine Fakultät für Musikwissenschaften und die hat halt auch extra eine Playlist erstellt für diese Studien, wenn die Leute da so, meistens geht das so 6 Stunden, um das halt zu begleiten entsprechend und das kann man sich per Spotify anhören, Johns Hopkins Psychedelic Psilocybin Study. Und ein Song davon packe ich rauf, das ist von Brahms, das deutsche Requiem, der Teil Nummer 45.
Das crasht unsere Playlist ja gar nicht, nein, alles gut.
Ja, geht 13 Minuten oder sowas. Ja, klar. Denn alles Fleisch ist wie Gras, heißt der Song. Okay. Läuft auch ab und zu bei mir in der Praxis im Hintergrund, in dem Aufenthaltsraum, wo ich so eine kleine Box habe, wo sowas auch mal läuft. Ja. Soweit dazu.
Yes.
Dann die Kette. Ich hätte mir gedacht, wo wir jetzt das Thema Niere angesprochen haben und du den Raum von Grünfeld behandelt hast, dann bastel mir doch mal eine Kette und da das sonst immer viel zu einfach war, wünsche ich mir jetzt von dir 3 Wege und Möglichkeiten, warum die Niere einen Rückenschmerz auslösen kann.
Ähm, So, die Niere ist ja ganz spannend organisiert. Die sitzt hinter dem Peritoneum, also hinter der Bauchhöhle, also einer Struktur, die alle inneren Organe nochmal umfasst und ist nicht direkt über Bändern befestigt, sondern schwebt eigentlich in einem dreischichtigen Kapselsystem. Und dieses Kapselsystem ist befestigt an den seitlichen Fortsätzen der Lendenwirbelsäule und auch an der 12. Rippe. Und die Niere ist in diesem System durchaus beweglich. Und ich habe es schon häufiger gehabt, dass Leute, die mal kräftig ins Leere getreten haben und so einen Zug wie so ein Blitz durch den ganzen Körper gespürt haben, oder die mal irgendwie beim Schlittschuhlaufen auf den Hintern gefallen sind, oder aber Dauerläufer, also so Sportler, die immer repetitiv immer wieder kleine Impulse auf den Körper kriegen, also so kleine Erschütterungen, dass die Niere so ein bisschen sich festsetzt, also so verglichen wie ein Eimer mit lockerem Sand, den du immer auf den Boden haust, dann wird der Sand auch irgendwann dicht, wird die Niere durch größere oder kleinere Impulse auch mal so ein bisschen nach unten verzogen. Das tut der Niere in ihrer Gesundheit erstmal keinen Abbruch, aber sorgt dafür, dass diese Hüllkapseln immer ein bisschen mehr auf Zug und auf Spannung sind. Und das kann dann durchaus einen großen Einfluss auf die austretenden Nervenwurzeln, zum Beispiel an der Lendenwirbelsäule, zum Beispiel an der Lendenwirbelsäule haben. Und das könnte ein Grund für Rückenschmerzen sein. Dann kann die Niere selber natürlich krankhaft verändert sein, zum Beispiel durch einen Nierenstein oder durch einen aufsteigenden Harnwegsinfekt, eine Nierenbeckenentzündung oder durch eine Reaktion auf eine durchgemachte Erkrankung, so eine Pyelonephritis oder sowas in der Richtung. Also das heißt, die Niere selber kann krankhaft sein und das kann auch zu Rückenschmerzen führen, beziehungsweise die Leute haben das Gefühl, der Bewegungsapparat tut weh oder die Rippen oder die Flanke tut weh, aber eigentlich ist die Ursache organisch. Das sollte man dann auch abklären, deswegen bei so Flanken- und Rückenschmerzen in der osteopathischen Praxis auch immer so ein bisschen Yellow Flag, auch daran mal denken und mal abklappern, was der oder die Patientin dazu zu sagen hat.
Klassisches Arbeitsbereich für Red Flags tatsächlich.
Genau, ja. Genau. Es gibt ja auch durchaus diesen Test, dass man die Nierenlage abklopft, also dass man durchaus ein bisschen fester mit der Hand mal dagegen hämmert, und wenn das als deutlich unangenehm empfunden wird, dann könnte das in eine intranephritische Problematik gehen. Das ist Nummer 2. Und jetzt muss ich nochmal überlegen, was haben wir denn sonst noch in der Nähe?
Ja, während du überlegst, übernehme ich einmal ganz kurz, gut, dass du halt das auch mit reingenommen hast. Viele Osteopathen würden halt dann gar nicht an die Niere selber denken, sondern ich finde es gut, wenn man auch mal einfach denkt, so, ne, dass man einfach eine Nierenpathologie ein Problem hat. Und ein guter Kollege von mir hat mir mal geschildert, dass er selber einen Nierenstein hatte, sich selber dann noch irgendwie Morphium reingepfiffen hat, was er noch irgendwie im Schrank hatte von seinem Vater. Und dann die nächstbeste FDM-Therapeutin, einfiel, gerufen hat. Und die hat ihn dann über diese Behandlung des hernierten Triggerpunkts in der Pflanze diesen Nierenstein rausgedrückt quasi.
Soll funktioniert haben. Und der ist dann durch die Harnröhre rausgekommen.
Werde ich nochmal nachfragen.
Weil das ist, glaube ich, das, was auch so richtig schmerzhaft ist, wenn diese Konkremente dann durch die Harnröhre nach draußen zwitschern. Also ich glaube nicht, dass sie es geschafft hat, den in die durch die Blase weiter nach draußen begleitet zu haben. Ja, aber vielleicht
dann hast du einen Blasenstein oder sowas, was auch nicht so schön sein kann. Ne?
Vielleicht sollte das nochmal abchecken lassen. Vielleicht war da noch irgendwas. Und der Stein, naja, vielleicht in die nächstgrößere Organisationseinheit, wo der Stein dann erstmal bleiben kann, Schrägstrich. Manchmal bilden sich solche Strukturen ja auch zurück. Steine sind ja häufig so Kalk Zusammenschlüsse, und wenn das gut durchspült wird, kann sich das auch mal wieder abtragen, sozusagen. So, und jetzt nochmal eben zu unserer Kette oder zu unserer Aufgabe. Die Niere ist doch ganz in der Nähe vom Psoas und wenn es da Druck von der Niere auf den Psoas gibt, dann spannt der Psoas auch mal an, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Das sorgt dafür, dass die Lendenwirbelsäule immobil wird und das geht dann auch wiederum aufs Nervensystem. Das wäre jetzt so ein bisschen durch die Ecke schlawinert meine dritte Antwort.
Ja, kann ich gelten lassen. Ja, also Psoas und Niere wird ja oft in einem Zusammenhang gesehen in der Osteopathie und der Psoas selber kann natürlich auch einfach so einen myofaszialen Schmerz auslösen, der nicht selten auch richtig in den Rücken reinzieht. Ja, hast dich ganz gut gemacht, Dennis. Ja,
vielen Dank.
Bisschen viel gelabert, das nächste Mal ein bisschen kürzer, ein bisschen knackiger, aber auf jeden Fall.
Es sind wichtige Themen, die ich hier immer zum Besten gebe. Das ist so. Alles klar, mein Lieber.
Schön.
Ich werde jetzt weiter Bilder aufhängen, beziehungsweise das vorbereiten und mal gucken, was wir nächstes Mal zu berichten haben. Du kannst ja wie beim Wrestling am Käfig mal dir einen Klappstuhl nehmen und einfach über die Käfigabsperrung klettern und mal ein bisschen aufräumen. Mal gucken, was du dann zu berichten hast. Das nächste Mal ohne Zähne. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall und wünsche dir eine gute Zeit.
Danke sehr, danke sehr. Bis zur nächsten Knochenjob-Episode.
Au revoir, ciao, ciao.